Willkommen zur urbanen Spinnstube, einem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Distel und ihr hört jetzt gerade die Episode Nummer 26. Heute gibt es wie üblich die Segmente Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, ein Teechen und was ich gerade toll finde. Es geht gleich los mit ein bisschen Housekeeping. Und zwar lege ich mal los mit der Musik. Das ist das gleiche Musikstück wie die beiden letzten Folgen. Das ist Accordion et Compagnie von Seb Tito et Compagnie, die ich auf dem Musikportal Jamendo gefunden habe. Ja, ich habe ja bei der letzten Folge mein Podcasting-Format, mein Dateiformat geändert von MP3 auf AAC und fand es ganz klasse, wie ihr da mitgezogen seid, denn für mich ist es weniger Arbeit. Das Hochladen geht schneller und es braucht viel weniger Webspace, weil die Dateien sind bei der gleichen Qualität nur noch halb so groß wie MP3s. Und da ich das selbst hoste, den Podcast, das ist natürlich toll, dann geht mir erst nach der doppelten Zeit der Webspace aus. Jetzt habe ich im iTunes Store geguckt und meinen Podcast da gesehen und habe gesehen, dass im iTunes Store immer nur 15 Folgen angezeigt werden und dann keine mehr. Das ist irgendwie interessant. Also ich weiß jetzt nicht, wenn jemand neu den Podcast hört, ob er sie dann die ersten Folgen gar nicht angeboten bekommt im iTunes Store oder wie das denn ist. Vielleicht muss ich dann mal, wenn ich die Folgen sowieso vorhalte auf meinem Webspace, vielleicht sollte ich dann mal irgendwo eine Seite machen, wo alle Download-Links zusammen auf einem Haufen stehen. Naja, aber ich weiß nicht, ob außer mir sonst noch jemand das Problem hat. Dann wollte ich mich noch bedanken im Housekeeping-Segment bei allen, die mir Kommentare geschrieben haben zur letzten Folge. Und bei denen, die mich geflattert haben, denn ich habe diesen Monat also über 4 Euro Flatter-Spenden gekriegt und wenn das so weitergeht, dann kann ich mir bald, also ab 10 Euro kann man sich das auszahlen lassen, kann ich mir das bald mal auszahlen lassen und dann hat der Podcast sozusagen ein kleines Zubrot für seine Hosting-Kosten erwirtschaftet. Wobei ich sehe dieses Flatter-Projekt gar nicht so derartig wirtschaftlich. Aber es ist auf jeden Fall schön, auf diese Weise unterstützt zu werden. Dankeschön. An Ryu wollte ich mich bedanken für die Audio-Engineering-Tipps. Ich hoffe, sie heute bei dieser Folge umsetzen zu können. Ryu hat auch einen eigenen Podcast angefangen. Er nennt sich Ryus Labercast. Es ist kein Handarbeitspodcast, sondern es ist einfach ein Podcast über die Themen, die sie so beschäftigen. Und der ist zu finden auf ryu.de, das schreibt man R-Y-U-U. Und ich werde das in den Shownotes verlinken. Dann gibt's noch was Neues aus der Podcasting-Szene. Und zwar hat Susanne eine neue Folge von Handgemacht rausgebracht, die ich leider noch nicht Zeit hatte zu hören, aber auf die ich mich schon sehr freue. Und genau, das war das. Mal, was steht denn da noch in meinen Shownotes? Düdüdüdüdüd. Ja, das war doch, da gibt's noch ein Anekdötchen. Ich hatte ja die Gender-Diskussion in meinem Blog vor 2 Wochen oder 3 Wochen, weil ich in dem Näh- und Handarbeitsblog bei Cat und Kascha war und da auf einen Artikel, den ich sehr gut fand, reagiert habe. Und da habe ich dann gestern einen Kommentar von Cat da selbst gefunden, die mich und das hat mich sehr gefreut, dass sie bei mir sozusagen auf meinen Artikel drauf kam. Der hat ihr wohl auch gefallen. Na gut, dann sind wir mit dem Housekeeping fertig und es geht los mit dem Thema Stricken. Ich habe endlich was, einen Fortschritt zu vermelden vom Plain and Simple Pullover, denn ich war endlich bei Knopf Paul in Kreuzberg in der Zossener Straße. Das ist so der super berühmte Knopfladen in Berlin, wo es echt total viele Knöpfe gibt. Und der Mann, dem der gehört, war nicht da, aber dann eine total nette Frau, die mich wann sehr gut beraten hat. Ich hatte halt meinen Plain and Simple dabei. Und wie sie halt das die Farbe sah, das ist ja so ein Garn, was ich überfärbt habe, hat sie es sind ihr gleich Knöpfe eingefallen, die dazu super passen würden. Und das war halt einfach das perfekte Gewitter, Türkisblau und das ist aus gefärbten Kokosschalen, die Knöpfe. Und ich habe dann gleich sofort die auch genommen und habe mich gar nicht weiter umgeguckt. Das Einzige, wo ich jetzt etwas Angst vor meiner eigenen Courage habe, ist, dass die Knöpfe etwas größer sind als in dem Design vorgegeben. Ich habe natürlich mit Bedacht die Knopfleiste noch nicht gestrickt, bevor ich die Knöpfe rausgesucht habe, damit ich die Knopflöcher eben dann in der Größe anpassen kann. Aber ich weiß halt nicht, ob diese großen Knöpfe mit dem Design funktionieren werden. Ich habe dann bei Ravelry gibt es ja diese Projektbibliotheken. Da kann man ja gucken, wie die Projekte der anderen aussehen. Und es gibt ganz, ganz wenige von die den Plain and Simple mit großen Knöpfen gestrickt haben. Und davon sehen auch einige nicht so schön aus. Naja, jetzt ist halt das große Zittern angesagt, ob das okay ist. Ich habe dieses Knopfloch in dem Strickmuster ersetzt durch ein anderes, weil das war praktisch nur ein Knopfloch, was entstanden ist durch einmal zusammenstricken, 2 Maschen und dann so einen Umschlag. Und da hätten halt meine großen Knöpfe nie im Leben durchgepasst. Und deswegen habe ich das Three-Row-Buttonhole von Elizabeth Zimmerman, oder eigentlich heißt sie ja Zimmermann, weil die hat ja einen Deutschen geheiratet. genau, das dreireihige Knopfloch von der Elizabeth Zimmermann habe ich gestrickt. Und ich fand das total nett beschrieben und es hat auch gut funktioniert, das zu stricken. Und das mache ich jetzt einfach. Da habe ich für die Größe der Knöpfe glatte 5 Maschen Knopflochbreite benutzt. Ja, ich werde da morgen bei Tageslicht ein Foto von machen und das hier in dieses Strickkapitel tun. Und das wohl auch in die Shownotes packen. Also wer den Podcast so hört, dass ihr die Fotos sehen könnt, die bei den Kapiteln dabei sind, dann könnt ihr jetzt mal kurz drauf gucken und euch das Bild von dem Plain and Simple anschauen. Ja, aufgrund des Plain and Simple habe ich meine Socken gerade auf Eis gelegt und ja, ich muss jetzt stricke ich wirklich wieder mit wahnsinnigem Spaß diesen Plain and Simple. Ich habe die Knopfleisten an die Schulternaht genäht und Dann habe ich jetzt den Kragen, bin ich am Stricken. Das ist halt so ein schöner asymmetrischer, der auf einer Seite geknöpft wird. Und wenn er nicht geknöpft ist, dann hängt er halt so schön asymmetrisch runter. Ich habe den Pulli auch probiert und der passt einfach nur super wie angegossen. Total klasse. Ich bin begeistert. ja, das war's vom Stricken. Naja, was mir jetzt gerade noch zum Stricken einfällt, ich gelobe Besserung hinsichtlich der Nitti-Besprechung. Ich habe eigentlich in anderen Podcasts das schon gehört, wie Strickzeitschriften oder auch die Nitti ellenlang besprochen wird. Und dann denke ich mir, man sollte eigentlich nicht eine ganze Ausgabe eines Strickmagazins in einem Podcast besprechen. Das wird einfach zu lang. Und dann habe ich, weil mir die letzte Nitti so gut gefallen hat, bin ich doch der Versuchung erlegen und habe es selber auch gemacht. Und ich glaube, ich bekam dann doch zu Recht das Feedback, dass das mit der Nitti zu langatmig war. Und das ist nämlich genau das, was mir bei anderen Podcasts, die halt wirklich eine halbe Stunde lang Strickmagazine besprechen, auch auffiel. Und ja, das werde ich nicht mehr machen. Ich mache, glaube ich, bei Nittis nur noch die Top 3 und dann noch die Flop 3. Das finde ich jedenfalls gut. Also was zum Anhimmeln und was zum Verdammen. Ja, dann geht's gleich weiter mit dem Spinnen. Bei der letzten Folge kam ja ein bisschen vor, so Spinnrad-Reviews, da zwecks des Ausprobierens von Chromsky-Spinnrädern waren wir in der Wollust Berlin, also dem Laden von Birgit Freier. Und dort haben wir herausgefunden, dass dort am ersten und dritten Samstag des Monats Strick- und Spinntreffen stattfinden im Laden. Das hatte ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ich persönlich werde wahrscheinlich also diesen dritten Samstag im Monat selten wahrnehmen, denn auch die Treffen von Berlin Spinnt sind meistens am letzten Samstag des Monats und es kommt sich ins Gehege, aber ich halte es durchaus für möglich, dass ich an den ersten Samstagen im Monat da mal rumgucke. Zumal das halt auch nicht allzu weit von meiner Arbeit entfernt ist. Und wenn ich da Samstag eh noch zu tun habe, dann nachher schön zum Strick und Spinnen noch eine Runde, ist doch nett. Ja, aber das eigentliche Thema des Spinnsegments ist heute Spinnen wegen Sockenwolle spinnen. Und da kam ich drauf, weil ich halt mit Eidechse, die gerade mit dem Spinnen angefangen hat. Und Eidechse strickt ja leidenschaftlich gerne Socken und fast nichts anderes. Und da haben wir letztens darüber geredet, halt über das Spinnen von Sockenwolle. Und ich habe persönlich drei Paare Socken aus selbstgesponnener Wolle. Das ist jetzt nicht allzu viel. Und damit habe ich unterschiedlich gute Erfahrungen gemacht. Die ersten Socken waren eine Single Garn, weil ich gedacht habe, naja, was Noro kann, kann ich schon lange. Aus Ostereierfarben gefärbter Eiderwolle. Und dieses Single Garn war jetzt nicht so wahnsinnig filzfrei und haltbar. Die Socken sind immer kleiner geworden beim Benutzen und vor allem die Sohlen sind vom Tragen stark gefilzt. Bei mir filzen ja oft die Sohlen, weil ich weiß nicht, ein bisschen Schweißquanten habe und das, also so ein bisschen Feuchtigkeit und dann halt noch die Wärme des Fußes und dann läuft man da auch noch drin rum und dann ist das Filzen schon passiert. Ja, ich habe die zweiten Socken waren auch aus Eiderwolle, die ich zusammen kardiert hatte mit Rami Und Blue-Faced Lester in der Locke und mit ein bisschen bunten australischen Merino-Kammzügen, so einfach als Farbtupfer. Und mit der Wolle, die Wolle habe ich dann mit diesem Ply-on-the-Fly-Verfahren dreifach verzwirnt und da bin ich halt echt sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich schon sagen. Die haben zwar auch an der Sohle ein leichtes Filzen gezeigt, aber sie sind dabei überhaupt nicht groß eingelaufen. Und ob es jetzt wackelig hat am Mikro, das sollte ich nicht tun. Ja, die Socken sind an der Sohle zwar auch leicht angefilzt, aber sie sind halt überhaupt nicht eingelaufen und ich wasche meine handgesponnenen Socken auch in der Waschmaschine, weil ich bin einfach zu faul, Socken von Hand zu waschen. Und ich muss ja Socken nach einem Tag tragen eigentlich schon wieder in die Wäsche tun. Und wenn ich dann irgendwie dauernd von Hand Socken waschen müsste, würde ich ja irre werden. Also kommen auch die handgesponnenen in die Waschmaschine. Da mache ich dann zwar Wollprogramm, aber danach schleudere ich die noch aus, weil mein Wollprogramm nicht so schnell schleudert, dass dann sind die Socken noch so vollgesogen mit Wasser. Das mag ich überhaupt nicht. Genau, die dritten Socken, die ich aus handgesponnenem Garn gemacht habe, die halten sich wahnsinnig gut. Und ich dachte erst, es sei Eiderwolle, aber es ist Coburger Fuchsschaf, was ich da versponnen habe. Und die filzen überhaupt nicht. Und die sind total so. Das Garn ist allerdings sehr, sehr fest gesponnen und auch sehr fest gezwirnt. Also es wirkte zunächst so wie so Maurerschnur, so total fest, so wie Paketschnur. Und das Stricken damit war jetzt auch nicht die reine Freude. Aber die Socken tragen sich total gut und sie sind maschinenwaschbar, total filzfrei und wahnsinnig stabil. Und dabei muss ich aber sagen, die Sohle ist nicht aus handgesponnenem Garn. Denn da habe ich so ein Muster verwendet von Elisabeth Zimmermann aus dem Buch Knitters Almanac. Und da hat sie ein paar Socken, die man sozusagen neu besohlen kann, wenn die Sohle durch ist. Und die nennen sich Moccasin Socks. Ist eigentlich ein recht einfaches Muster und er ist schon sehr effektiv, die Konstruktion. Ja, man strickt eben das Bein und dann strickt man den Oberfuß bis zur Zehenspitze quasi flach und dann nimmt man quasi an der Zehenspitze und dann an den Seiten des Fußes und dann hinten Maschen auf und strickt damit dann erst dann strickt man praktisch in Runden immer um den gesamten Fuß rum und in der Mitte endet man dann und ich weiß gar nicht, dann tut man das, glaube ich, mit diesem Kitchener Stitch zusammen graften und unter dem Fuß. Das ist irgendwie ganz lustig, die Konstruktion. Ich mag sowieso Socken mit ungewöhnlichen Konstruktionen. Aber wir sind eigentlich beim Spinnen und beim Spinnen von Sockenwolle. Und dazu habe ich folgende Tipps. Also wer bei Ravelry ist, dort gibt es ja Spinnforen und da gibt es eine Spinnerin, die nennt sich vom Nicknamen Just Socks. Und Jasmin, die halt Just Socks sich da nennt, ist, glaube ich, diejenige, die ich nicht persönlich kenne, aber ich bei Ravelry kenne, die am meisten Socken aus handgesponnener Wolle gestrickt und benutzt hat und die in vielen Beiträgen darüber geschrieben hat. Und ich würde fast sagen, wenn man in so die deutschen Spinnenforen geht und die nach ihren Beiträgen durchsucht, dann kann man da total viel gute Tipps finden. Und ich habe halt auch den Tipp von ihr, dass man einen diesen süddeutsche Wolle-Kammzug, ich glaube von Wollknäuel, super gut benutzen kann, um Socken zu spinnen, die nicht eigentlich so gut wie nicht filzen und trotzdem noch relativ weich sind. Und mit diesem süddeutschen Kammzug und dass der bei ihr so gut funktioniert, hat sie mich eigentlich draufgebracht, diesen Coburger Fuchs auch für Socken zu benutzen. Und mit dem habe ich ja super Erfahrungen gemacht. Also früher gab es ja auch keine Superwash Spinnfasern und da mussten die Leute sich ja ihre Socken auch irgendwie aus Schafwolle machen. Und ich denke mal, dass halt gerade so etwas gröbere Schafrassen, also grobwolligere Schafrassen total gut geeignet sind für Socken oder dass es auch Schafwollen gibt, die einfach schlechter filzen. Und das sind echte Alternativen zu diesen Superwash behandelten Fasern, die halt auch ja relativ teuer sind in der Anschaffung. Und ja, man kann auch selber so Kunstfasern wie Seide oder Rami reinkradieren. Das soll angeblich auch die Haltbarkeit erhöhen. Und ansonsten kann man sich eigentlich merken, dass das haltbarste Sockengarn im kurzen Auszug, also worsted, gesponnen wird aus Kammzug und nicht aus Fliesen. Und dass es viel Zwirndrall braucht. Beim Spinndrall braucht man jetzt nicht so mega zu übertreiben, aber es sollte schon fest gezwirnt sein, also lockerer gesponnen und mega fest gezwirnt ergibt dann, glaube ich, mehr ein eher fluffigeres Sockengarn, wie wenn man beides total fest macht. Da bin ich ja mit meinem Coburger nicht so 100 pro glücklich, weil der halt total paketschnurartig wurde. Und ich würde auch es vermeiden, wie das, was ich gemacht habe, dann da so total feine Wollen rein zu kardieren, weil die dann halt einfach im Garn schon vom Angucken anfangen zu filzen. Was halt auch gut sein soll, ist Wensleydale. Das ist halt auch so eine gröbere, sehr langhaarige Faser. Und die ist halt sehr schön glänzend und so. Also da ist halt das Spinnvergnügen bleibt halt auch nicht auf der Strecke bei Wensleydale. Also hatte ich Worsted, Kammzug, Faserarten. Ja, so mittelgrobe bis gröbere Fasern sind schon gar nicht schlecht, weil die einfach schlechter filzen als feine Fasern. Und ich glaube, wenig gekrümmte oder gekräuselte Fasern filzen auch auf jeden Fall schlechter wie stark gekräuselte Fasern. Da könnt ihr mal rumexperimentieren mit eurem Faserstash, was gut geht für Socken. Es ist definitiv möglich, gute Socken zu spinnen aus nicht Superwash behandelten Kram. Ja. Das war denn, glaube ich, das heutige. Ne, eins wollte ich noch sagen, nämlich die Zwirnung. Also es ist bei Socken wohl empfohlen, drei Fäden oder noch mehr zu benutzen. Also dann wird halt das Garn auch schön rund und hat ein sehr schönes Maschenbild. Und es ist halt vor allem auch noch haltbarer, als wenn es zweifädig oder gar nur ein Single ist. Also mit meinem Single-Garn hatte ich da wirklich keine guten Erfahrungen gemacht. Und ich neige auch dazu, wenn ich aus gekauften Single-Garn Socken stricke, die Leuten zu schenken, die weniger Probleme mit schwitzenden Füßen haben, wo es halt nicht so filzt wie bei mir. Naja, sorry für dieses eklige Thema. So. Genau, ich glaube, das war's aber jetzt schön vom Spinnen. Und dann geht's weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Und da ist heute das Thema der Gartenalltag, der nicht stattfindet. Ich bin ja ein bisschen engagiert in einem urbanen Gemeinschaftsgarten. Da gärtnern wir halt im öffentlichen Raum und versuchen da halt ja, dem mageren Stadtboden ein bisschen Gemüse abzutrotzen und auch ein paar Blumen und Kräuter und so zu pflanzen, die einfach das Auge erfreuen. Und diese Saison ging ja jetzt im März relativ frustrierend los, denn irgendwie die eine Wiese im Garten wurde von anderen Nutzern des Geländes zu so einem zertretenen, matschigen Truppenübungsplatz transformiert, wo man dann kam und dachte, boah, ich habe schon keine Lust mehr. Wo ich mich echt frage, wie haben die das gemacht, wirklich großflächig die Wiese so derartig zu zertreten? Also hüpfen die den ganzen Tag da mit ihren Hunden auf und ab, alle auf der Stelle, und wenn die eine Stelle kaputt ist, gehen sie die nächste und hüpfen da auf und ab. Also ich hab's nicht, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen. Aber und die Obstbäume, die wir letztes Jahr gepflanzt hatten oder gar schon vorletztes Jahr zum Teil, sind zum Großteil bis auf den Stumpf abgeholzt und abgerissen worden. Und auch ansonsten gibt es einfach Menschen, die sich an dem Gemeinschaftsgarten einfach ihr Mütchen kühlen müssen. Und das war im ersten Jahr ganz schlimm. Da wurde halt echt alles ausgerissen, niedergetreten und zerstört, einfach so, weil einige Leute nicht wollen, dass das in ihrem Hundescheißplatz gegärtnert wird. Letztes Jahr wurde der Garten dann richtig schön und der Vandalismus war total wenig. Das hat mir gut gefallen. Und dieses Jahr, ja, es ist eigentlich wieder im vollen Gange, der Vandalismus. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Letztes Jahr habe ich total viele Pflänzchen vorgezogen und hatte halt total viel im Garten halt angebaut. Ich hatte auch einiges geerntet, also so ist es ja nicht. Also gerade so im Frühsommer, ich hatte total viel Mangold und Salat und so. Und dann so im Spätsommer war die Ernte dann nicht so gut. Da war halt dann die Feuchtigkeit, da war so ein Schneckenjahr und dann haben sich den Großteil meiner Pflanzen haben sich dann die Schnecken geholt. Ja, und dieses Jahr habe ich eigentlich vor, so ein bisschen unverbindlicher zu gärtnern, je nachdem, wie sich hier der Vandalismus entwickelt, weil ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe, mir alles wieder kaputt machen zu lassen, was ich einpflanze. Da bin ich nicht motiviert dazu, aber es ist ja nicht gesagt, dass es gleich so schlimm wird. Ich werde es einfach ein bisschen auf mich zukommen lassen dieses Jahr. Ich habe halt ein paar Tomatensamen habe ich schon vorgezogen und aber Tomaten pflanze ich da nicht ein, weil die sowieso immer wegvandalisiert werden. Aber die werde ich wieder bei uns im Haus auf dem Balkon und auf dem Dach in Kübeln aufstellen. Ja, und für den Garten, da muss ich mal wieder gucken, vielleicht ein bisschen Mangold wieder. Bei Mangold ist ja das Problem, dass er nicht jedes Jahr an der gleichen Stelle stehen sollte, weil sich im Boden sonst irgendwie Oxalsäure sammelt oder irgendwie so. Man muss dann immer 2, 3 Jahre Pause machen bei Mangold-Anpflanzungen und auch bei Spinat. Und da Mangold trotzdem ganz gut kommt da im Garten, muss ich dann mir jedes Jahr einen neuen Platz für den suchen. Ja, das war so ein bisschen das Garten-Update. Dann kommen wir zum Teechen. Es ist leider wieder kein neuer Tee, sondern ich trinke Den Sandmann-Kräutertee, den mir Maddie geschenkt hat. Es ist nämlich jetzt auch schon 2 Uhr in der Nacht und ich dachte mir, Sandmann passt doch gut zur Uhrzeit, wenn ich dann fertig bin mit Podcasten. Dann werde ich wahnsinnig gut schlafen auf diesen Tee. Ja, dann gibt's noch, was ich gerade toll finde, und das ist heute indisches Essen. Ich habe heute eigentlich fast den ganzen Tag in der Küche verbracht und habe so ein mega super gutes indisches Menü gekocht. Wir haben so ein kleines Festessen veranstaltet, weil ein bekannter Querstrich Kollege von mir, der halt bei uns in der Bäckerei 3 Monate lang eingesprungen ist, eine Reise nach Georgien und vielleicht noch weiter um die Welt macht, und dann haben wir ihn so ein bisschen mit einem festlichen Essen verabschiedet und das haben wir bei mir zu Hause gemacht. Und da habe ich Reis gemacht, einen schönen mit einem Fischcurry und einem Kichererbsencurry und dann eine Tamarindenchutney, ein Gurkenreiter, das ist so ein Joghurt-Dip-Salat-Hybrid. Und dann gab es noch das habe ich nicht gemacht, sondern ein anderer Kollege, das war auch so ein indischer Möhrensalat mit Cashewkernen drin, oh lecker. Und dann gab es noch Mangolassi. Und dann gab es noch zum Nachtisch so ein süßes Grießhalva mit Mandeln und Rosinen. Boah, also ich bin jetzt immer noch total pappsatt, weil ich vor 2 Stunden auch noch mal zum Abendessen die Reste gegessen habe. Und beim indischen Essen finde ich halt super die Art und Weise, wie die kochen. Also ich habe mit einem indischen Kochbuch überhaupt erst das Kochen für mich entdeckt und kochen gelernt, weil in indischen Kochbüchern die Mengen der Gewürze im Rezept angegeben sind. Also so in deutschen Kochbüchern ist es halt oft so, dass nur steht, wie das Essen zubereitet wird und das Gewürz ist die Würzerei wird dann der Person überlassen, die kocht und da. Und ich finde gerade das Würzen ist was so Raffiniertes, dass wenn man das nicht kann und gerade erst anfängt mit dem Kochen, dass man damit einfach überfordert ist, wenn dann steht ja jetzt noch Würzen und fertig. Also wenn das Würzen dann einfach nicht vermittelt wird. Und beim indischen Kochen ist es eben so, dass die Gewürze nicht am Schluss reinkommen und das Essen damit abgeschmeckt wird, sondern die Gewürze kommen am Anfang rein, weil da muss man dann mit Öl und Gewürzen so eine Masala machen und da kommt dann erst das Gemüse und der Rest rein. Und durch diese Art und Weise zu kochen wird halt auch nicht hinterher groß rumgeschmeckt, sondern da wird halt vorher die Gewürze abgemessen, dann fliegen die in das Öl, werden in dem Öl sozusagen erhitzt und wenn alles dann so ein Gewürzöl entstanden ist, dann wird in dem halt noch das Essen gegart und das fand ich super für mich als Kochanfängerin, weil man dann halt ein super gut schmeckendes Essen hingekriegt hat, was eben nicht immer gleich schmeckt, weil die verschiedenen Gerichte auch verschiedene Gewürze erfordern. Ja, ich habe mir auch die Gewürze dann nach und nach alle angeschafft und mein Gewürzregal ist äußerst umfangreich. Und mein anderer Kollege kocht halt auch sehr gerne. Und der hat halt gefragt, ob er Gewürze mitbringen soll, weil ich die nicht hätte. Und ich so, ach, ich habe schon alles. Und dann war er so erstaunt und meinte, aber Curryblätter hast du doch nicht, oder? Doch, doch, habe ich. Und dieses Asafoetida. Ach, doch, das habe ich auch. Das Teufelsdreck habe ich auch. Und ja, dann fiel irgendwie, ja, und braune Senfsamen, ja, habe ich auch gehabt und so. Also war schon, ich bin schon ziemlich gut ausgerüstet, was die indischen Gewürze angeht. Und ja, da habe ich noch eine Buchempfehlung für indisches Essen, und zwar ist das von Sumana Ray, das nennt sich Vegetarische indische Küche. Ich weiß leider nicht, ob es das gerade gibt, weil bei mir ist es schon sehr viele Jahre her, dass ich mir das Buch im Buchladen gekauft habe. Und das sind halt vegetarische Sachen drin. Und ich habe aus dem Buch schon ziemlich viele Sachen gekocht und finde alles recht gut und auch vor allem ganz gut beschrieben und einfach und gut beschrieben. Man kriegt gutes Essen damit hin, was auch wirklich, ja, aber was wirklich ein guter Tipp ist, ist, wenn man so indisch kocht, dass man wirklich auch so Schnickschnack für als Beilagen macht, also ein Chutney und ein Raita und so muss schon sein, weil das einfach sonst nicht echt ist. Ich meine, so ein Curry mit Reis schmeckt natürlich auch super, aber so den richtigen Pfiff kriegt es erst, wenn noch ein bisschen so ein Sößchen dazu kommt, was man dann noch also drauf tun kann, weil halt die indische Küche total auf total verschiedene Geschmäcker Wert legt und halt auf sehr vielfältige Geschmäcker, die man dann so in einem Essen zusammen kombinieren kann. So, und damit sieht es so aus, als wären wir mit der Folge am Ende. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass es nicht langweilig war für euch. Es gibt diese Woche keinen Craft-Blog-Empfehlung, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, mir eins rauszusuchen und das schön vorzubereiten. Ich will ja auch nicht die schönen Blogs anderer Leute so lieblos da hingeklatscht empfehlen, sondern schon dann auch ein bisschen reingucken. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Alle Infos und wo das Blog ist und so, kommt in dem Abspann, den ich jetzt ablaufen lasse. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.